LTO Podcast.
Willkommen zum LTO Podcast. Mein Name ist Peggy Fiebig. Ich habe mich heute verabredet mit Russell Miller. Er ist Rechtsprofessor an der Washington and Lee University in Lexington im Bundesstaat Virginia. Er unterrichtet dort deutsches und amerikanisches Verfassungsrecht und internationales Recht und ist seit August in Deutschland, arbeitet hier als Senior Research Fellow und leitet das Max Planck Law Network. Hallo, Professor Miller.
Hallo, Frau Fiebig.
Im August sind Sie hergekommen. Das war ja ganz schön knapp. Um einen Haaresbreit wären Sie jetzt in Lexington und nicht hier in Deutschland.
Ja, das habe ich fast nicht geschafft. Das merkt man, dass die Grenzen und die Einreiseverbote wirklich ernst sind. Und vor allem, wenn man so üblich und oft hin und her zwischen Deutschland und den USA in der Vergangenheit reist und das nicht mehr machen kann, dann ist es ganz klar, dass das eine ganz neue Welt, eine große Änderung ist. Die Grenzen sind doch wieder da.
Und wie hat es denn doch geklappt letztendlich?
Ja, es gab einige ganz so strenge Ausnahmen zum Einreiseverbot. Meine Lieblingsausnahme war der Ausnahme für Spargelerntner, die nach Deutschland frei reisen dürfte im Frühling.
Aber unter die sind Sie nicht
gefallen. Das habe ich nicht geschafft. Später im Sommer, als das Pandemie so ein bisschen schwacher geworden ist, die Krise, kam es dann die Möglichkeit für Wissenschaftler mit festen Stellen dann wieder nach Europa einzureisen. Aber brauchte ich viel professionelle Unterstützung von der Konsulat in Washington. Auch von Kollegen hier in Deutschland und ein paar Anwälte haben sich damit engagieren müssen. Auch das war, es war überhaupt nicht einfach, nach Deutschland zu kommen.
Gott sei Dank hat es ja jetzt doch noch geklappt.
Ja.
Mich interessiert, wie funktioniert eigentlich in Zeiten von Pandemie bei Ihnen in Amerika die Lehre? Also hier ist ja ein Großteil läuft über Videokonferenzen.
Das ist auch der Fall bei uns. Wir machen das meistens jetzt per Zoom, was, wenn man dran denkt, ich kannte nichts von Zoom für 6 Monate. Und jetzt leben wir alle von Zoom. Und ich kann nur sagen, dass das auf eine Seite einen demokratisierenden Effekt hat. Man hat Zugang zu vielen Wissenstransfermöglichkeiten, Tagungen, Symposien. Auch die Lehre wird irgendwie billiger am Ende. Das muss nicht so viel kosten. Was schon dann eine große Herausforderung für die amerikanische Hochschulmodell wird.
Wieso?
Dass ein billiger Modell, um zu lehren, wird es dann schwieriger machen, unsere sehr hohen Studiengebühren zu verlangen. In diesem Sinn ist das eine ziemlich große Herausforderung für unser Modell, unser Hochschulsystem. Ich finde es auch einfach nicht sehr schön, alles so zu virtuell, zweidimensionell zu machen. Die Studenten finden es auch nicht so ganz toll. In diesem Sinn, vielleicht bringt das dann diese immer dauernde Druck, alles auf digital, diese Digitalebene zu bringen. Vielleicht ändert das dann ein bisschen, macht das ein bisschen mehr rationaler, dass man jetzt richtige Erfahrungen damit gemacht hat. Ich würde auch sagen, dass es bei der amerikanischen, so juristischen Lehre ein besonderes Problem dort gibt. Wir haben eine Tradition von einer sehr interaktiven, sokratische Vorlesungsmethode, was wirklich fast nicht schaffbar ist in einer virtuellen Pädagogik. Und das ist nicht nur eine Form, eine Tradition, es hat eine Bedeutung von wie man das Recht oder der Rechtssystem überhaupt begegnet, dass man das erfährt erst als Advocacy, könnte man sagen, als rein Didaktik. Und das wird dann schwierig für das amerikanische Rechtssystem sein, glaube ich, dass Jura nicht mehr so gelernt wird. Und was finde ich auch dort problematisch? Ich mache mich schon ein paar Sorgen. Wir wissen, dass die Digitalisierung von Medien ein Gewinn war. Es ist offen, mehrere Quellen. Mhm. Es hat auch viel Schaden gebracht. Wir haben jetzt erfahren, dass es eine Überwältigung sozusagen, eine zu große Auswahl von Informationsquellen gibt. Die sehen alle ähnlich glaubwürdig und man findet es schwierig zu unterscheiden. Und es ist dann jetzt auch viel einfacher, einfach unter seinen eigenen Ideen, Ideologien zu bleiben. Das ist in der Nachrichtensektor und im Mediensektor passiert. Und ich frage mich, warum das nicht dann auf eine digitales Akademie, wenn das wirklich alles digital wird, auch nicht so passieren könnte. Und in diesem Sinne ist es ein Prozess von ein paar guten Entwicklungen und ein paar so fragliche Entwicklungen, finde ich.
Ihre Uni beschäftigt sich derzeit aber nicht nur mit den Auswirkungen der Corona-Krise, sondern auch mit den Folgen der Black Lives Matter-Bewegung, nämlich mit der eigenen Geschichte. Virginia ist faktisch einer der nördlichsten Südstaaten. Und Washington and Lee University hat ja durch die Namensgeber schon auch eine, kann man sagen, historische Belastung, nicht wahr? Wie wird da jetzt drüber diskutiert?
Eine ganz, ganz wichtige Frage. Das stimmt, dass Virginia vor allem, dann meine Uni auch, eine sehr besondere Belastung durch die Black Lives Matter Entwicklung hat. Das stimmt. Die Namensgeber beide, Washington, der erste Präsident, und Lee. Lee war der General der Confederate Army, das heißt der Südstaatsarmee. Die beiden waren Sklaven, Besitzer von Sklaven. Und Lee hat als in dieser Rolle als Südstaat-General hat er auch dann die rassistische Ideologie von dem Süden, den Confederacy, auch verteidigt. In diesem Sinn ist es eine sehr große und schwierige Problem der Uni, was auch eine sehr alte, traditionsreiche Uni ist. Es ist der neuntälteste Hochschule Amerikas und hat für Generationen, für Tradition und für ein Teil der Kultur hat sich auf die Namensgeber, wie sagt man so,
bezogen.
In diesem Sinn, auch wenn es ziemlich klar ist, dass man nicht weiter, mindestens mit Lee, vorangehen kann, wird es gar nicht so einfach, das zu ändern.
Also das heißt, im Moment wird diskutiert, die Uni umzubenennen.
Das ist sozusagen eine zweite Phase unserer eigenen Vergangenheitsbewältigung an der Uni. Für ein paar Jahre vor der Black Lives Matter-Bewegung, für 5, 6 Jahren her, gab es einen Prozess, darüber nachzudenken als Institution, was kann man mit dieser Herkunft tun und wie sollte man in die Zukunft mit dieser Herkunft weitergehen. Und es gab dann mehrere Vorschläge, aber es kam nie zu dieser strengen Frage, ob wir den Uni umbenennen müssen oder nicht. Und nach diesem sehr problematischen Sommer und der Stärke dieser neuen so Ära, muss man sagen, diese neue Bewegung, kommt es jetzt endlich zu der Frage, soll man der Uni umbenennen?
Und wie ist Ihre Auffassung dazu?
Ich hoffe, dass das passiert. Das sollte passieren. Ich kann aber sagen, ich kann mir auch gut vorstellen, warum das nicht so automatisch der Antwort der Uni sein wird. Ich kann mir gut vorstellen, warum das als ein Prozess an der Institution laufen wird. Es liegt jetzt in die Hände die Kuratorium der Trustees und der Fakultät. Die Fakultät hat schon in einer starken Mehrheit davor bestimmt, das wollen wir. Aber das ist so funktioniert Tradition. Es ändert sich nicht so schnell. Die wohlhabenden Stiftler an der Uni sind alle eher traditionsorientiert. In diesem Sinn ist es auch eine große finanzielle Frage für der Uni. Ich hoffe, es wird ändern. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das dauert.
Kommen wir mal zu den anstehenden Präsidentschaftswahlen. Ich glaube, man kann im Moment nicht mit einem amerikanischen Rechtsprofessor sprechen, ohne über die Wahlen zu reden. Weiß man eigentlich an der Uni, wieso die Kollegen politisch orientiert sind, wer da wen wählt? Gibt es da einen Austausch unter den Lehrkräften und mit den Studenten? Wie offen sind da die Diskussionen?
Um Politik ist es nicht so ganz offen, muss ich leider sagen. Meine Erfahrung ist, dass vor allem an die amerikanische Akademie in der Wissenschaftssektor, dass das ziemlich eine einheitliche Orientierung, politische Orientierung gibt. Man würde sagen, dass es in die Richtung progressive, demokratische Politik ist. Und in diesem Sinn gibt es wenig offene Debatte. Das heißt, man verstärkt seine eigene Position durch Gespräche mit Kollegen, die derselbe Meinung haben. Aber dass es ein offenes Gespräch zu unseren gesellschaftlichen Problemen, vor allem der Perspektive dann den anderen sozusagen gibt, das findet man nicht so oft. Auch an eine juristische Fakultät. Unter Kollegen, wir beklagen den Umstand unserer Republik, aber immer von einer ähnlichen Position. Und es gibt wenig Platz und Wunsch, meiner Meinung nach, um eine diverse Perspektive zu der jetzigen Probleme zu hören und darüber zu diskutieren. Ich würde sagen sogar, dass das so unerwünscht ist, dass man begrenzt sich selbst ein bisschen.
Unerwünscht von wem denn dann?
Das ist eine gute Frage. Das ist einfach in die Kultur. Es ist in der soziale Reinforcement von dem Engagement miteinander. Es gibt klare Perspektiven zum Gerechtigkeit und Politik und die sind nicht offen für Debatte. Kein Prozess von einer Debatte oder Diskussion dazu.
Geht ja so ein bisschen in Richtung der Vorwürfe, insbesondere von konservativer Seite, dass es nur noch eine linke Mainstream-Meinung gibt, der man nichts mehr entgegensetzen kann. Würden Sie das so sagen?
Ja, ich bin bewusst, dass das der Kritik den amerikanischen Konservative ist. Aber an beiden Seiten finde ich das richtig als Kritik. Aber von beiden Seiten.
Noch eine Frage zur anstehenden Präsidentenwahl und diesmal eine rechtstechnische an den Rechtsprofessor. Mhm. Es wird ja befürchtet, dass die Wahlen sich alleine schon aufgrund zahlreicher Rechtsstreitigkeiten lange hinziehen. Was kann denn da passieren? Jetzt wirklich, wo kann wer klagen, um gegen die Wahl vorzugehen?
Okay, das ist eine super wichtige, sehr wichtige Frage und auch eine sehr komplexe Frage, leider. Ich würde sagen, dass der Problem von rechtlichen Klagen in Verbindung mit unseren Wahlprozessen baut sich auf zwei Fundamente unser ganzen rechtspolitisches System. An einer Seite Föderalismus. Und damit meine ich, wir haben kein zentralisiertes, einheitliches Wahlrecht. Wir haben 50 verschiedene Wahlrechtssysteme. Auch wenn es um eine Bundeswahl geht, haben die Länder die eigene Autorität der Wahlprozesse zu gestalten und organisieren und regulieren. so ein fotorealistisches Problem, dass es 50 verschiedene Wege zum Stimmen gibt. Und der zweite fundamentale Frage wäre, dass es so eine tiefgehende Skepsis in Amerika gegenüber der Staat und Staatsautorität gibt. Und das hat hier eine Bedeutung, weil es heißt, jeder, der überhaupt eine Verantwortung hat bei Wahlprozessrecht, Wahlprozessrechtdurchsetzung, ist parteiisch gewählt, weil wir vertrauen der Staat, das nicht zu organisieren. Wir trauen nur der Wille des Volks. Auch bei so Infrastrukturfragen wie wählt man einfach? Das sollte auch von der Volk bestimmt werden. Und in diesem Sinn haben wir eine föderalistische, dezentralisierte Wahlrechtssystematik, das sehr stark von rein parteipolitische, I'm gonna say forces, rein parteipolitische Macht beeinflusst ist. Und man kann dann gut vorstellen, dass das sehr problematisch wird, sehr komplex wird. Und es ist nicht nur eine Frage, ob es zu solchen Klagen kommt. Es gibt schon Hunderte in verschiedenen Bundesländern, auch bevor Leute anfangen zu stimmen. Und die meisten Klagen sind Klagen zu erklären, wie sollte die Ländergesetze ausgelegt werden. Und man kann dann so ein bisschen mit ein bisschen Vorwahlprozesse oder mit Mail-in-Ballots schon einige Beispiele haben, die als Basis für eine Klage geben. Schon im Voraus. Und weil es dann 50 verschiedene Wahl sozusagen Gesetze gibt es dann völlig verschiedene Möglichkeiten. Man kann dann nur grob einige Beispiele geben. Zum Beispiel soll eine Stimme zählen, wenn es vor der 3. November in der Post ankommt, markiert ist, aber erst danach, nach 3. November, in die Hände der Wahlamt kommt. Das ist eine ganz banale, aber man kann gut vorstellen, was das für Probleme baut. Die Verfassung sagt wenig dazu, gibt wenig Anhaltspunkte, womit man dann diese vielfältige, eher sehr politisch beeinflusste Rechtssystematik, die Verfassung sagt wenig dazu. Wir können nicht sehr viel auf die Supreme Court und unsere Verfassung hoffen, dass es irgendwie das in die Rahmen hält.
Das heißt aber ja nicht, dass der Supreme Court deshalb nicht damit befasst wird.
Es könnte sein, das ist in 2000 geschehen, in Bush versus Gore. Aber selber Bush versus Gore war eine riesige Ausnahme, dass Bundesrecht, Bundesverfassungsrecht in der Rechtssystematik, Wahlrechtssystematik, Systeme, die Länder interveniert hat, war schon eine riesige Ausnahme.
Gutes Stichwort Supreme Court. In der letzten Woche hat ja die Anhörung von Amy Coney Barrett stattgefunden. Haben Sie sie geguckt?
Ein bisschen schon, ja.
Sie soll die Nachfolgerin der legendären Supreme Court Richterin Ruth Bader Ginsburg werden. Es ist wahnsinnig viel darüber diskutiert worden, es ist kritisiert worden, dass das jetzt passiert und nicht erst nach der Wahl. Ich frage mich, hat das denn tatsächlich so große Auswirkungen? Ich meine, es gibt ja jetzt schon eine konservative Mehrheit von 5-4 und dann wäre es halt 6-3 eine konservative Mehrheit. Was würde dann sich so groß ändern?
Sie haben recht, das gab schon eine sozusagen konservative Mehrheit am Supreme Court und eine Stimme mehr oder weniger. Vielleicht ändert das nicht so viel. Man muss aber merken, dass in den letzten paar Jahren, beim sozusagen 5-4, hat immer wieder Chief Justice Roberts, der Rolle von Swing Vote oder Joker, könnte man sagen, gespielt. Sehr, sehr kontrovers hat er zum Beispiel in eine Klage gegen den Obamacare, Gesundheitsreform, mit seinen demokratischen, sozusagen liberalen Kollegen gestimmt. Und das hat er nicht regelmäßig gemacht, aber oft genug bei ganz großen Fragen, dass es doch schon dann beim 5-4 bedeutend ist. Das heißt, die Liberalen hatten die Chance, eine von den Konservativen zu überzeugen. Jetzt müssen sie zwei. Das ist schon schwieriger.
Und das wirkte jetzt in der Anhörung nicht, als sei Barrett jemand, der
leicht... Genau, ich schätze nicht, dass sie eine, die noch zu überzeugen wird. Ich würde sagen, es hat doch dann eine andere Wirkung. Und das ist, auch wenn man schon zwei gewinnen kann, von der anderen Seite sozusagen. Wenn das schaffbar ist, ist es dann nur möglich, wenn die Begründung die Liberalen moderater ist. Denn auch wenn die ab und zu ein paar konservative Richter überzeugen, es wird dann nur durch eine sehr moderate, liberale Einstellung oder Argumentation. In diesem Sinn ist es schon, es wird seltener passieren. Und wenn schon, dann mit einer sehr moderaten Begründung. Macht das Sinn?
Ich hätte gedacht, dass es dann eher eine, also wenn man die schon überzeugt, dass man dann eine konservative Begründung braucht und nicht eine liberale.
Ja, das meine ich. Ich bin nicht so ganz von dieser Vote Counting und politische Beschreibung von den Flügeln des Gerichts so überzeugt. Aber wenn man es annimmt, dass es liberale Richter gibt und die wollen ihre Ideologie durchsetzen, das wird jetzt nur schaffbar, wenn sie zwei Richter von dem konservativen Flügel überzeugen. Und das heißt, die Ideologie, die sogenannte liberale Ideologie, muss selber nicht so scharf, nicht so stark sein. Auch wenn ab und zu eine liberale Sieg gibt, wird es eine mildere Version davon sein.
Oder konservativer.
Genau, ja. Eine zentrierter. In diesem Sinne ist eine qualitative und quantitative Änderung. Das letzte Hoffnung, könnte man sagen, alle Supreme Court-Phasen, alle Ära der Supreme Court, die Minderheiten stützen sich auf unser Prinzip von stare decisis, heißt es, dieses Prinzip von der bindenden Wirkung von Präzedenzfällen. Und das ist dann die letzte Hoffnung, dass einige wichtige Entscheidungen halten gegenüber einer konservativen, neuen Orientierung des Supreme Courts.
Könnte das passieren mit Roe vs. Wade? Also der Entscheidung zum Abtreibungsrecht?
Ja, das könnte passieren. Es gab gerade neulich eine große Studie zum neue aktuelle Debatte am Supreme Court zum bindende Wirkung von stare decisis. Das gab vor 2 Jahren jetzt dauernd strittige Debatte zum ob man weiterhin mit stare decisis, und das ist immer wieder argumentiert, weit entfernt von Abtreibungsfragen. Aber man ist bewusst, dass als die Richter darüber diskutieren, dass es nur eine wichtige Frage behandelt, eventuell behandeln wird. Und ich kann nur sagen, dass klar möglich ist, die Maßstäbe von wenn, wie, warum man ganz wichtige Präzedenzfälle kippen darf, das ist eine offene Frage. Ganz interessant ist, dass das meist, was Judge Coney Barrett darüber geschrieben hat, als Wissenschaftlerin, ist die Frage von stare decisis. Und ist ganz, ganz klar, dass für sie ist das ein eher offene Prinzip.
Bleiben wir mal bei den Präzedenzfällen. Trump hat ja nicht nur die, Judge Barrett bestimmt, sondern der hat 200 Instanzrichter, also Bundesrichter, bestimmt. Ich glaube 150 in der ersten Instanz und knapp 50 in der Berufungsinstanz. Die schaffen ja auch alles Präzedenzfälle. Was ist das denn? Wie wird sich das langfristig auf das gesamte Rechtssystem, die gesamte Rechtskultur auswirken?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht nur um diese 3 neue Supreme Court Richter, Trump und vor allem dann Senator McConnell. Die haben das Bundesrechtssystem völlig neu orientiert mit der Nennung von so vielen Bundesrichtern.
Es ist, glaube ich, knapp ein Fünftel der Richter ersetzt worden.
Ja, ich finde es wahrscheinlich von Fall zu Fall, in der Einzelfall, wahrscheinlich sehr bedeutend. Man darf erwarten, von den neuen Richtern, von Trumps ernannte Richtern, wahrscheinlich eine sehr Pro-Business-Orientierung, eine starke Skepsis gegenüber der Verwaltungsstaat und eine sehr sozial-konservative Weltanschauung. In dem einzelnen Fall würde ich sagen, dass wir bedeutend und bestimmend.
Und das sind ja die Fälle, die eigentlich, ich sage jetzt mal, näher am tatsächlichen Leben sind, als jetzt die vom Supreme Court. Ja.
Ich bin aber nicht so total hoffnungslos, weil das meist, was unsere Bundesrichter tun, auch am Supreme Court, ist Gesetze auszulegen und zu interpretieren. Und in diesem Sinn, es gibt doch dann eine politische Lösung dazu.
Bessere Gesetze.
Neue Gesetze. Und das ist wirklich die meist, was sie dann, womit sie beschäftigt sind. Die setzen Gesetze durch. Und wenn die Demokraten wirklich eine blaue Welle schaffen, kann man dann dazu reagieren. Ja, ich würde sagen, das ist dann doch dann eine Möglichkeit.
Nochmal zurück zum Supreme Court. Von demokratischer Seite kommt ja auch der Vorschlag oder ja, die Überlegung, die Mehrheitsverhältnisse am Supreme Court zu ändern, indem man mehr Richter schafft. Sogenannte Court Packing. Ginge das überhaupt rechtlich? Also ging das verfassungsrechtlich?
Das ist völlig in Ordnung, rechtlich.
Und beunruhigt Sie diese Überlegung?
Ich bin auch ganz dagegen. Hauptsächlich, weil das so offen die politische Bedeutung von unserem Rechtssystem und des Supreme Courts offenlegt. Es macht klar, dass das eher nur eine politische Institution ist oder parteipolitische Institution ist. Es ist ganz klar, hätte Secretary Clinton, der Wahl in 2016 gewonnen, wäre kein Demokrat dabei, darüber zu versuchen. Das ist ganz klar. Und ich verstehe, dass man macht wirklich Sorgen um eine konservative Supreme Court. Aber ich glaube nicht, dass die Lösung dazu ist, den ganzen Institutionen so parteipolitisch zu opfern.
Kommen wir mal zu Ihnen persönlich. Sie haben sich ja viele, viele Jahre und machen das auch weiterhin noch mit dem deutschen Verfassungsrecht befasst. Wie kommt ein amerikanischer Rechtsprofessor, verzeihen Sie, aus der Provinz, zum deutschen Verfassungsrecht?
Ich habe einfach, was sagt man? Man liest Kelsen als Schüler. Nein. Was kann man sagen dazu? Ich bin überhaupt deutsche Kultur, deutsches Recht gekommen, hauptsächlich durch Zufall. Ich war als junger Anwalt mal bei einer völlig mit keiner Verbindung zu Deutschland. Kannte der Sprache nicht, hatte keinen Pass damals, war niemals in Europa gewesen. Und aber als junger Anwalt war ich an einem Fall beteiligt, die sehr viel mit Deutschland zu tun hat. Es ging um zwei deutsche Staatsbürger, die auf dem Death Row in Arizona saßen.
Das war der Fall Le Grand, ne?
Es gab der berühmte internationale Fall Le Grand. Komischerweise gab dann auch dazu zwei andere deutsche Brüder auf der Death Row in Arizona, die Brüder Apelt. Und meine Kanzlei war mit dem Fall Apelt beschäftigt. Und weil Deutschland gegenüber Amerika klagte in der IGH gegenüber die Brüder Legrand, hat der Konsulat auch dann sehr viel an der Fall Apelt sich engagiert. Und ich habe dann nur rein zufällig dadurch ein paar tolle, nette deutsche Konsulat, wie sagt man so, Officers in der
Mitarbeitern
am Konsulat kennengelernt. Und wir haben dann darüber angefangen, eine Freundschaft und ein Gespräch über unsere verschiedenen Weltanschauungen und der verschiedenen Länder. Und die haben mir damals vorgeschlagen, dass ich mich für eine Robert Bosch Stipendium bewerben soll. Und das habe ich dann ein paar Jahre später gemacht und sehr glücklicherweise das bekommen. Und dann ist es dann alles so entwickelt. Sie haben, die Bosch-Stiftung hat mich beim Sparkurse unterstützt, hat mich zwei lehrreiche, tolle Internships organisiert, eine in Karlsruhe am Verfassungsgericht und eine in Straßburg. Und dann habe ich mich in Deutschland verliebt und habe dann entschieden, ich werde dann versuchen, irgendwas beruflich daraus zu machen.
Genau, und unter anderem ist daraus geworden die Gründung des German Law Journal, einer Online-Zeitschrift, die sich mit deutschem und europäischem und internationalem Recht befasst und in Zusammenarbeit mit Donald Commerce ein Buch über die deutsche Verfassung. Wissen Sie noch, an welcher Stelle es am schwierigsten war, Amerikanern deutsches Rechtsdenken zu erklären?
Das eine, was die amerikanischen Juristen nie verstehen werden, ist dieser deutsche Glauben, Wunsch für ein objektives Recht, schätze ich. Das ist das, was am meisten uns fremd ist und bleiben wird. Dass Recht irgendwie objektiv eine Lösung bietet, das entkoppelt ist von der Politik, das glaubt die Amerikaner einfach am Ende nicht. Und das ist dann der Hauptaufgabe, glaube ich, in meine Lehre und Forschung zu erklären, woher stammt das in die deutsche Rechtskultur und Herkunft. Und die Amerikaner nicht zu überzeugen, aber mindestens zu erklären, warum das so ist und was die Deutschen davon gewinnen oder glauben, dass die davon gewinnen. Wir würden nie sagen, dass wir einen Fall lösen würden. Das würden wir nie sagen. Der Projekt einer Jurist dort ist zu argumentieren, seine Position, sein Mandat zu vertreten. Und das, ich würde sagen, der amerikanische juristische Seele geht um Advocacy und nicht einen Fall irgendwie objektiv zu lösen. Und das beschreibt es gut, glaube ich, die klare Unterschiede zwischen unseren Kulturen, Rechtskulturen.
Ja. Bleiben wir mal bei den Unterschieden. Wenn man, also Sie kennen das amerikanische Verfassungssystem gut, Sie kennen das deutsche Verfassungssystem gut. Wenn man sich die weltweiten Tendenzen zu mehr autokratischen und populistischen Tendenzen anschaut, welche Verfassungstradition, glauben Sie, kann dem besser begegnen? Die deutsche oder die amerikanische?
Das ist eine sehr schwierige, komplizierte Frage. Mir ist ganz klar, dass die deutsche aus Sicht der positives Recht, der geschriebenes Recht und wahrscheinlich viel wichtiger aufgrund der kulturelle Überzeugung, die dahinter steht, ist Deutschland viel besser in einer Stelle, sich dagegen zu wehren. Man braucht nur ein paar Stichwörter, so streitbare Demokratie, das ist in die Grundgesetz eingebaut, verwurzelt, eingeschrieben, dass die Demokratie sich wehren muss. Und das gibt es verschiedene Instrumente davor, Verfassungsinstrumente, Werkzeuge davor, Parteiverbot zum Beispiel.
Aber wir sehen ja jetzt gerade, dass die Feinde der Demokratie, und zwar in Ihrem wie in unserem Land, ja sozusagen aus der Demokratie heraus, aus dieser Verfassungstradition, die Mechanismen dieser Verfassungen nutzen, um eben populistische und autokratische Strömungen zu verstärken.
Verfassungsgegenstand davor gibt bei uns nicht. Wir haben keine gesetzliche, so positive, streitbare Demokratie. Es ist keine wehrhafte Demokratie in der alten amerikanischen Verfassung. Es ist eine Verfassung mehr oder weniger der mehr also volksnah, eine demokratische, volksnahe Verfassungssystem ist. Das war der Punkt damals. Und der eher moderne deutsche Verfassung, Grundgesetz, war so ein bisschen mehr skeptisch gegenüber reine demokratische so Bewegungen und Prozesse. Und das heißt, nicht nur die Lehre von dem 20. Jahrhundert, das ist auch bedeutend, diese Verständnis von solch einer Gefahr in Deutschland. Aber da haben die Deutschen auch dann eine feste, geschriebene, positive, rechtliche Maßnahmen dagegen. Parteiverbot, was heißt das? When it's not a party ban, but an association ban.
Ja, Vereinsverbote.
Vereinsverbote, Sperrklausel beim Wahl. Es gibt Instrumente, die man benutzen kann. Und die haben wir weniger. Das heißt, in einem System, die zum popular, die popular Wille orientiert ist, gibt es einen offenen Weg zum Populismus.
Wenn man sich jetzt so mal die weitere Entwicklung anguckt und mal davon ausgeht, dass Donald Trump auch die nächste Wahl noch gewinnt oder selbst wenn er das nicht tut, wo sehen Sie den amerikanischen Konstitutionalismus in 3, 4, 5 Jahren?
So, das ist eine alte Verfassung und vielleicht 3, 4 Jahre reicht nicht, so eine große Änderung oder Veränderung zu messen. Es wird ein längerer Prozess. Das Einzige, was ich jetzt merke, ist, dass wir haben als Wissenschaftler lange verstanden, dass die amerikanische Verfassung eine Prozessverfassungstradition ist. Das wichtig war, dass die Verfassung verteidigt die demokratischen Prozessen, aber sollte dann die Ergebnisse so offen lassen für Diskurs, Debatten. Und das ist schon, das ändert sich schon und wird durch Populismus eine neue Konstellation am Supreme Court, das könnte ändern. Das kehrt sich in eine Richtung eher ein System von einer, die Deutschen würden sagen, eine Wertverfassung, könnte man sagen. Eine Verfassung mit festen Werten. Oder
die dann konservativ werden.
Die werden konservativ. Aber von beiden Seiten würde es so bekämpft, dass nicht mehr würden dann die Liberalen für ein Prozessverfassungsverständnis argumentieren. Die würden dann für ihre Verständnis die Verfassung dann kämpfen. Und das ist eine große Änderung, würde ich sagen. Das kommt bestimmt. Wir verlassen unsere Tradition von einem Verständnis von Verfassungsrecht als prozedural bis zu einer klaren, feste Verständnis von die gewünschten Ergebnisse in Verfassungsrecht.
Ich bedanke mich ganz herzlich.
Es war eine große Freude. Dankeschön.